Strahlung zerstört im Wesentlichen die Zellen. Und je mehr man denen ausgesetzt ist, umso schlimmer ist es für den Körper.
Und plötzlich hat uns also erreicht die nächste Katastrophe Fukushima. Und das war eben genau 25 Jahre danach.
Alles, was mit Radioaktivität zu tun hat, das darf nie zur Routine werden. Es ist immer höchste Vorsicht geboten.
Ich weiß, was mein Messgerät kann. Und nur dann, wenn das Messgerät etwas anzeigt, dann ist auch tatsächlich etwas vorhanden.
Fallout kann man sich immer vorstellen wie Staub. Und ich setze einfach alle Maßnahmen, die ich gegen Staub setze.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Doch sie kann tödlich sein. Radioaktive Strahlung. Und das geschah vor genau 39 Jahren, am 26. April 1986, bei der Katastrophe in Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Doch diese Katastrophe hatte auch Auswirkungen auf Österreich und das österreichische Bundesheer kam zum Einsatz. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine beiden Gesprächspartner heute sind Oberst Otto Strehle und Vizeleutnant Andreas Dostal. Beide sind ausgebildet in der ABC-Abwehr, also der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Und beide waren vor genau 39 Jahren auch im Einsatz, als die radioaktive Wolke Österreich erreichte. Hallo Otto, hallo Andreas, schön, dass ihr kommen konntet.
Hallo Ute.
Hallo.
Ja, was macht ihr eigentlich beim Bundesheer, Otto?
Ja, also ich bin hier im Bundesministerium für Landesverteidigung und bin als Evaluierungsdirektor ABC-Abwehr, nennen Sie das, bin zuständig im Generalstab für die Überwachung der Entwicklung der ABC-Abwehr im österreichischen Bundesheer. Das heißt also einerseits die ABC-Abwehr-Truppe und dann natürlich den Selbstschutz, die ganzen Fachdienste, die es im ABC-Abwehrbereich gibt. Und das wird also dann von mir aus sozusagen überwacht, entsprechend kontrollt und dann auch die entsprechenden Handlungsoptionen für den Generalstab aufbereitet.
Und du, Andreas?
Ich bin 1983 eingerückt, das schon in der ABC-Abwehrschule in Wien. War dort eigentlich die ganze Zeit tätig, zunächst in der ABC-Abwehrkompanie und danach im Lehrstab bzw. der Lehrabteilung. War 25 Jahre lang so kleiner Lehrer und habe hier Unteroffiziere und Offiziere in der ABC-Abwehr ausgebildet. War zusätzlich zuständig für die Strahlenschutzleistungsbewerbe in Seibersdorf. Und seit 2018 bin ich auch hier im Ministerium. Bin im Referat 6 von der strategischen Einsatzkoordination und das Referat heißt SKKM und IHKH. SKKM bedeutet staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement und IHKH, internationale humanitäre und Katastrophenhilfe. Ich war immer ABCist, ich war immer gemeldet auch bei AFTRU, das ist die österreichische Katastrophenhilfseinheit des Bundesheeres eben. Und jetzt wird unser Referat dazu verwendet, diese AFTRU in den Einsatz zu schicken. Der erste Entsendebefehl kommt von uns. 2023 war zum Beispiel der Einsatz in der Türkei nach der Erdbebenkatastrophe und jetzt erst letztes Monat an der Grenze zur Slowakei für die Malanklan-Seuche.
Mhm. Ihr habt ja beide jahrzehntelange Erfahrung im ABC-Abwehrbereich. Otto, was ist eigentlich genau am 26. April 1986 passiert in Tschernobyl?
Ja, das war recht eine skurrile Situation, die da ausgebrochen ist. Man muss das einmal vorausschicken. Wir waren damals zu dieser Zeit, also ich habe gerade begonnen mit der ABC-Abwehrausbildung über die Theresianische Militärakademie und de facto war man davon ausgegangen, es gibt keine großen Unfälle, also diese Supergas, das kann es gar nicht geben, technisch ist das alles im Griff, auch die Sowjetunion und die USA und alle, die damals schon Kernkraftwerke betrieben haben, haben das im Griff. Daher haben wir waren ausgebildet auf Atomwaffeneinsätze, haben natürlich da entsprechende Messgeräte gehabt, die sehr unempfindlich waren, sehr große Dosisleistungen messen konnten, aber eher schwierig in den unteren Dosisleistungsbereichen, das war sehr schwierig. Aber was ist da konkret passiert? Das hat ja alle erstaunt und es war ja fast undenkbar, dass sowas passiert. Also wir sind da sozusagen vor einem Neuland gestanden, weil wir nicht einmal Szenarien damals durchgeübt haben und auch nicht in den Beurteilungen drin gehabt haben und in den Einsatzvorbereitungen drin gehabt haben. Tschernobyl ist ein Reaktor, der mit Graphit moderiert wird. Das ist ein ganz eigenes System, das hat es also so nur in der Sowjetunion gegeben. Diese Reaktorentypen sind in den 60er Jahren konstruiert worden. Sie sind sehr hochleistungsstarke Reaktoren, dienen auch der Waffenplutonienproduktion. Also es war ganz klar das Ziel der Sowjetunion, diese Typen zu produzieren. Das Problem bei diesen graphitmoderierten Reaktoren ist, dass sie relativ schwer steuerbar sind. Also und sie haben ein paar technische Eigenheiten, die sehr schwer in den Griff zu halten sind, wenn es also zu Störungen in der Kernspaltung kommt. Und das ist genau bei Tschernobyl passiert. Man hat einen Versuch gemacht, man wollte also sozusagen testen, wie lange man mit der Nachhitze Turbinen betreiben kann, wenn also ein Stromausfall oder sonstiges ist, wie lange also dieser Reaktor dann sozusagen braucht, dass er wieder dann hochfahren kann. Und da sind dann einige, man muss auch sagen, die Sowjetunion hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Bedienungsmannschaften gut ausgebildet sind und weniger auf die technische Sicherheit geschaut. Also dass da durch EDV-Steuerung oder dass durch irgendwelche Redundanzsysteme das auch bei Gefahr sozusagen in den Griff zu bekommen ist. Und dann ist Folgendes passiert, es hat also dann dort eine Kernreaktion gegeben, die nicht mehr steuerbar war. Das Ganze ist de facto explodiert. Dieser Graphit, da handelt es sich so um ca. 100 Tonnen Graphit, die da drinnen gewesen sind, die sind dann verbrannt, haben natürlich dann diese ganzen Nuklide, die aus den Brennstäben da freigesetzt worden sind, in die Atmosphäre hinausgeblasen. Das ist also, die schweren Teile sind natürlich dort im Raum Tschernobyl liegen geblieben. Aber diese Aerosole wie das Jod-131 und das Cäsium-137, die sind da mit den Luftschichten verfrachtet worden. Anfänglich also das Ganze hat sich abgespielt vom 25. auf den 26. April. Das war, die erste Wolke ist dann sozusagen über Schweden detektiert worden. Also da hat man das erste Mal das mitgekriegt, sozusagen im Westen. Damals war ja noch eiserner Vorhang, also im Westen. Also es hat kaum eine Kommunikation mit der Sowjetunion gegeben. Haben dann die Schweden das erkannt, dass da irgendwas passiert ist. Man hat es aber nicht genau gewusst. Man hat es dann rückrechnen können, dass aus dem Raum Tschernobyl da diese Emissionen stattfinden. Es hat dann der Wind hat dann gedreht relativ bald. Also das war dann am 27., 28. hat der Wind abgeschwenkt und zwar genau auf Österreich zu. Ist also auf Mitteleuropa herangezogen. Und Österreich wurde dann das erste Mal so am 29. Nachmittag, war dann die erste Wolke da in Wien messbar. Auf der TU Wien. Es hat dann, man hat nicht genau gewusst, kommt das jetzt, woher kommt das wirklich, also weil ja einfach keine Kommunikation vorhanden war. Und letztlich hat man aber dann doch, und das war ja schon der Beginn von Perestroika und diese Dinge, wo sich die Sowjetunion schon geöffnet hat oder versucht hat, sich zu öffnen, hat es dann doch einen diplomatischen Austausch gegeben und dann hat man also sozusagen gestanden oder zugegeben, dass da tatsächlich ein Unfall passiert ist. In Österreich selbst haben wir mehrere Wolken im Durchzug gehabt. Und das sind ungefähr, wenn man das so hochrechnet, ca. 2% des Inventars, das also Aerosol ausgetreten ist, ist auf Österreich niedergegangen. Also vor allem damals betroffen der Alpenhauptkamm, sozusagen von Wien beginnend, dann bis in den Salzburger Raum. Das war natürlich in Verbindung mit der Wetterlage, die damals vorgeherrscht hat, weil auch Regen dann eingetreten ist und dadurch sind dann diese Aerosole am Boden ausgewaschen und die haben dann sogenannte Hotspots gebildet. Und Österreich hat damals schon über ein Strahlenfrühwarnsystem verfügt, das heißt, es sind über 300 Sonden, die über Österreich verteilt sind, die das messen können, also die messen laufend die Belastung der Radioaktivität. Und man hat also das dann sehr genau feststellen können, wo diese Wolke hinzieht, aber das Bodenbild war nicht ganz klar. Also die Bodenkontamination musste dann sozusagen noch festgestellt werden, wie hoch ist die wirklich und wo entstehen diese Hotspots und wo sind diese Hotspots, weil eigentlich die Hotspots das wahrlich Gefährliche sind an diesem Fallout, der da niedergeht.
Mhm. Warum das?
Ja, dort konzentriert sich die Radioaktivität, das heißt, dort haben wir wesentlich höhere Aktivität. Das heißt, wenn man jetzt so dran denkt, durch Regen wird in Rinnsalen, in Sutten, in Senken, dort wird das eingewaschen, das verhält sich so ähnlich wie Staub, kann man sich das vorstellen. Das sammelt sich dann irgendwo auf dem Platz und dort habe ich dann einen Punkt extrem hoher Radioaktivität, der dann in jedem Fall gesundheitsschädlich sein kann. Mhm. Und das gilt es eben dann durch Bodentrupps, weil das kann ich also nicht über Messsysteme, die ortsfest sind, das heißt, ich brauche dann mobile Elemente. Da muss ich dann sozusagen dieses Gelände screenen und das macht man dann mit Bodenspürtrupps oder heutzutage macht man sowas auch mit Drohnen und stellt dann fest, wo diese Hotspots sind, damit man eben die Zivilbevölkerung schützen kann und natürlich auch für die Landwirtschaft ist das bedeutend, dass also auch die Tiere oder Futtermittel dann da verwendet werden, die also dann da so exponiert sind. Weil man muss ja wissen, diese Nuklide haben die Eigenschaft, dass je nachdem, was ein Isotop das eben ist, dass sie auch in den Körper aufgenommen werden, dort bestimmte Zielorgane haben und das gilt natürlich auch für Pflanzen, weil bestimmte Pflanzen nehmen das leicht auf. Man kann sich vielleicht noch erinnern an die Schwammerlsuche, das war also ein Klassiker, die Röhrlinge und die Eierschwammerl, dass die also eine hohe Cäsiumbelastung haben. Andere Schwammerl wieder nicht, also da gibt es einfach dann bestimmte Zielorganismen, wo diese radioaktiven Substanzen und bestimmte Isotope dann besser aufgenommen werden. Nicht. Und der Mensch ist halt so bei Jod-131, nimmt er das vor allem in der Schilddrüse auf, was dann also zu Schäden in der Schilddrüse führt, weil dann dieses Jod sozusagen aktiv dort die Schilddrüse beschießt und dann die Zellen zerstört oder stören kann oder die DNS dort zerstört. Und das gilt es eben zu verhindern. Und das ist eben der Sinn dann dieser Schutzmechanismus der Blaulichtorganisationen des Bundesheeres, dass man also da die Bevölkerung entsprechend schützen kann und geeignete Maßnahmen dann sozusagen für die Behörden vorschlagen kann, dass die dann ihre Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung gewährleisten.
Andreas, wo warst du zu diesem Zeitpunkt, dass du erfahren hast, dass da eine Katastrophe passiert ist?
Naja, erfahren, wie gesagt, hat man es ja eigentlich erst später, aber wie es dann zu uns gekommen ist, war ja das eigentlich kurz vor dem 1. Mai. Das war ein Donnerstag, ein Freitag ist dann meistens ein Fenstertag und wir haben uns eigentlich gefreut auf ein verlängertes Wochenende. Aber nachdem die Messwerte eben schon dann bekannt worden ist und wir in der Arbeitsabwehr tätig sind, wurden wir auch sensibilisiert. Und wir wurden noch also am 30. entlassen, aber schon mit dem Hinweis, dass es wahrscheinlich hier zu einer Alarmierung kommen wird. Ja, das war dann auch so.
Und welche Aufgaben hattest du in dem Einsatz dann?
Ich habe eigentlich zweigeteilte Aufgaben gehabt. In der ersten Woche, nachdem ich also von der Arbeitsabwehrschule war, habe ich hier die neuen Messgeräte übernommen. Die waren nämlich relativ rasch dann verfügbar. Das alte MP3, wie schon erwähnt worden ist, das eher klobig ist und nicht ganz so für diesen Einsatz geeignet war, war zwar natürlich vorhanden und wurde verwendet, aber das neue Gerät war das SV500. Sehr wesentlich dabei war, dass man hier Sonden anschließen konnte und auch Strahlenarten sogar besser unterscheiden konnte für die Messungen dann an den Fahrzeugen oder eben an den Grenzen selbst. Habe dann diese Geräte übernommen und auch Ausbildung betrieben, damit wir sie dann eben auch am Grenzansatz verwenden konnten. Dann bin ich dazugestoßen ab der zweiten Woche an die Grenze zu Nickelsdorf und habe dann auch als Truppkommandant dort die Tätigkeiten, Spürmesstätigkeiten durchgeführt an den Fahrzeugen. Wenn ein gewisser Wert überschritten worden ist, wurde dekontaminiert. Wenn es ganz arg war, wurden die Fahrzeuge sogar zurückgeschickt und dann wurde eine Dekontamination eben durchgeführt.
Und wie sieht das aus?
Naja, grundsätzlich schütze ich mich natürlich selbst. Das ist immer so als Spürtrupp. Wir haben Schutzmaske, wir haben die Bekleidung dementsprechend an, denn dieser radioaktive Staub soll nicht inkorporiert werden. Dann wird es gefährlich, wie schon gesagt worden ist, vielleicht an der Schilddrüse oder dann an den Organen. Dann führen wir die Messung durch, speziell in den Radkästen, überall dort, wo halt das Ganze hinspritzt. Wir haben jetzt erst Informationen gehabt, wo die Fahrzeuge herkommen. Wenn die direkt aus dem unmittelbaren Bereich kommen sind, haben wir es natürlich auch von oben her abgespürt. Und wenn ein gewisser Wert überschritten worden ist, der hat sich ein paar Mal geändert, aber dann war er gleichbleibend, dann wurde dekontaminiert. Da wird eine Warnung aufgestellt, dass das radioaktive Wasser natürlich nicht abfließen kann. Es wurde dann aufgefangen, abgepumpt in Fässer und wenn auch hier ein Wert überschritten worden ist, wurden sie zur Entsorgung nach Seibersdorf gebracht.
Warum ist radioaktive Strahlung so gefährlich, wenn eine gewisse Dosis überschritten wird, Otto?
Also radioaktive Strahlung, es gibt einmal verschiedene Strahler und die haben natürlich auch verschiedene Wirkungen. Es würde aber jetzt zu weit führen, wenn man das sozusagen aufbröseln würde und dann auch wirklich noch Alpha, Beta und Gamma Strahlung und sonstigen, da gibt es ja noch andere auch, unterscheiden würde. Im Wesentlichen kann man sagen, diese ionisierenden Strahlungen, wie man das auch nennt, die zerstören im Wesentlichen die Zellen. Ganz schlimm ist, und das kennen wir vielleicht auch dann mit diesen ganzen Diskutieren, also alles, was da diskutiert wird über den Krebs, der da auch entstehen kann, also Leukämie und diese Dinge. Es ist so, wenn also die DNS geschädigt wird, dann haben wir Mutationen in den Zellen und wenn sich die Zellen jetzt sozusagen dann vermehren, dann mutieren diese Zellen mehr und mehr und mehr und das löst dann eben diese Möglichkeiten der Krebserkrankungen aus. Also im Wesentlichen ist es so, man kann es auch ein bisschen vergleichen auch mit Verbrennungen. Wenn man sehr hohe Dosen abbekommt auf der Hautoberfläche, dann wirkt das oder sieht das auch so aus wie Verbrennung. Es fängt also mit Rötungen an. Es geht dann bis zur Blasenbildung, es geht dann diese berühmte Strahlenkrankheit mit Übelkeit verbunden und dergleichen und letztlich irgendwann kann der Körper sich nicht mehr reparieren. Und da spricht man eben dann von dieser Dosis, die dann diese Personen aufnehmen, da gibt es eben dann kritische Dosen und dann natürlich letale Dosen und die letale Dose bedeutet einfach den Tod durch die Bestrahlung, also durch die Wirkung der Strahlen. Also zusammengefasst kann man sagen, Strahlung zerstört im Wesentlichen die Zellen. Und je mehr man denen ausgesetzt ist, umso schlimmer ist es für den Körper. Also je größer die Flächen und also der durchdringt, also Gammastrahlen zum Beispiel, durchdringen den Körper ohne Probleme. Und die zerstören also auch innere Organe und dergleichen. Nicht? Also sie zerstören Zellen und das ist eben das Schlimme, dass dann eben durch Mutationen und dergleichen Schädigungen auftreten und dann längerfristig erhalten.
Das hat ja sehr viele Leute in Tschernobyl getroffen, als die Katastrophe 1986 passiert ist. Andreas, du warst ja Jahre danach bei einer Übung in Tschernobyl. Was waren da deine Erfahrungen?
Ja, es war 1999. Wir haben da an einer internationalen Übung im Raum tatsächlich Tschernobyl teilgenommen. Wir waren ein gemischtes Team aus 3 Personen vom Bundesheer und 2 Personen vom Gesundheitsministerium und waren dort im wirklich kontaminierten Raum tätig. Dazu vielleicht so eine kleine Geschichte. Ich bin mit meinem Kameraden gefahren im Auto und da gibt es 2 so Grenzübertritte, die also dann das gefährliche Gebiet kennzeichnen. Und mein Kamerad und ich waren eigentlich ein bisschen überrascht, fast enttäuscht, dass hier die Werte ja nicht viel höher sind wie in Österreich. Den Reaktor haben wir schon gesehen und es hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Und dann hat der Einsatzleiter gesagt, jetzt kommen wir also wirklich ins gefährliche Gebiet und dann haben wir noch die Blase entleert. Und nachdem wir Strahlenspürer sind, haben wir unsere Messgeräte umgehängt gehabt und plötzlich, wenn du dort die Wege verlässt, geht der Pegel also nach oben. Also nur dort, wo sich die Personen bewegen, ist geräumt, da kann man sich eher gefahrlos bewegen, aber sobald man halt das Gelände verlässt, gibt es Kontamination. Wir waren auch in dieser Ortschaft, die 3 bis 4 Kilometer weit weg ist vom Reaktor. In der Ortschaft waren wir also, sind wir mal umgegangen. Dort waren die Vorbereitungen für den 1. Mai, ein Volksfest war geplant. Da gibt es ein Autodrom mit den Fahrzeugen da drinnen, ein Riesenrad aufgestellt. Wir waren in einem Hochhaus drinnen, das ist wie wenn die Leute jetzt noch von hinten hinter der Eckenvierer kommen. Das war ein Friseurgeschäft und ein Schuhgeschäft, das ich wahrgenommen habe, wo wirklich die Schuhe nochmal umgelegt sind, die Utensilien zum Frisieren. Nur ist aus dem 4. Stock der Baum rausgewachsen, weil halt schon so lange dort niemand war. Ja, und dann ging es wirklich eben zu dieser Übung und da haben wir rund um den Reaktor Spüraufträge erhalten. Wir haben Proben genommen, wir haben mit speziellen Sonden die Radionuklide festgestellt und tatsächlich im verstrahlten Gebiet, und das ist natürlich nicht überall möglich, das war halt ein realer Fall und konnten dort üben.
Ist es nicht ein bisschen gefährlich, wenn man den Gegner nicht sieht oder hört?
Genau darum habe ich gesagt, wir haben unser Messgerät umhängen. Nicht? Und ich weiß, was ich tue, ich weiß, was mein Messgerät kann. Und nur dann, wenn das Messgerät etwas anzeigt, dann ist auch tatsächlich etwas vorhanden. Und so kann ich mich schützen.
Und wie ist das bei dir, Otto? Wie gehst du damit um?
Ja, also ich bin ja, jetzt muss ich sagen, fast in der traurigen Lage, einen Schreibtischjob zu haben. Aber ich war natürlich relativ lange im Truppendienst tätig und war natürlich mit der Ausbildung und mit diversen Einsätzen damit beschäftigt. Das ist wirklich so. Man muss also volles Vertrauen zu seinen technischen Geräten haben, die man mit hat. Man führt also Warndosimeter mit, wenn man absehbar einer möglichen A-Kontamination ausgesetzt wird, also in ein verstrahltes Gebiet geht oder mit radioaktiven Substanzen umgeht. Und man muss, also es darf da nie die Routine eintreten. Das heißt, alles, was mit Radioaktivität zu tun hat, das darf nie zur Routine werden. Es ist immer höchste Vorsicht geboten. Denn die Schäden, die dadurch auftreten können, also durch Unachtsamkeit und dergleichen, also wenn so Unfälle passieren, die sind also fatal und sehr nachhaltig. Und können natürlich auch letztlich zum Tod führen. Und daher ist da höchste Vorsicht geboten, vor allem dann, wenn man auch Verantwortung gegenüber Dritte trägt, also wenn man für seine Mannschaften die Verantwortung trägt, müssen da natürlich auch die entsprechenden Dienstaufsichtsmaßnahmen ordentlich gesetzt sein und immer geprüft werden, dass die Personen eine entsprechende Schutzausrüstung brauchen, richtiges Verhalten an den Tag legen, richtig physikalisch überwacht werden, also sprich diese Messgeräte mit sich führen und auch, dass eine Aufzeichnung stattfindet, wie viel Dosis die Personen aufgenommen haben. Also, weil es kumuliert sich ja mit der Zeit, so in der Ausbildung arbeiten wir mit radioaktiven Stoffen und da muss natürlich Acht gegeben werden, dass die Personen ja nur das Notwendige aufnehmen an Strahlung, was vertretbar ist, ja nicht mehr, weil es da einfach um den Schutz der Personen geht.
Und das heißt auch, man muss sich den imaginären Feind vorstellen.
Genau. Ja, genau. Man muss also immer das Bild haben, dass irgendetwas im Raum ist, das man nicht sieht, nicht riecht, aber dass es präsent ist und dass es schädigt und gefährlich ist. Das muss man haben. Das ist so, wie wenn man so einen Geist sich vorstellen würde, vor sich, der nicht greifbar ist. Das ist eben diese Radioaktivität.
Wir haben damals 1986 die Experten in Tschernobyl das eigentlich in den Griff bekommen.
Ja, das war eigentlich eine sehr menschenaufopfernde Leistung, die da erbracht worden ist. Man spricht da von diesen Liquidatoren, also deren Zahl war ca. 600.000. Man hat also man muss sagen, die russischen Wissenschaftler waren natürlich schon gut, also die haben sehr viel Know-how. Und man hat also dann alles Mögliche versucht und unter größter Aufopferung diese Liquidatoren, die auch teilweise freiwillig ihr Leben dafür gelassen haben, hat man beispielsweise mit Hubschraubern Bohr, Zement und diese Dinge in den brennenden Reaktor hineingeworfen. Also das war ganz wichtig, dass der Graphitbrand aufhört, weil es hat ja immer 14 Tage gebrannt, dieses Graphit. Und man hat also den Brand dringend stoppen müssen. Bohr war notwendig, damit man die Neutronen fängt, damit diese Kernreaktion aufhört. Und das ist letztlich gelungen. Man hat dann im gesamten Umfeld, also man hat gewusst, man muss sofort einmal den Reaktor zumachen, also man muss ihn schließen, das ist dieser berühmte Sarkophag. Und man hat gewusst, man muss das Umfeld möglichst in den Griff kriegen, also Personen also evakuieren. Und also Pripyat zum Beispiel musste evakuiert werden, relativ rasch. Das ist gut gelungen, das haben die also wirklich in den Griff bekommen. Man hat also dann den Raum auch überwachen können, man hat den Sarkophag relativ rasch gebaut, das muss man auch sagen, also der ist in wenigen Monaten dann errichtet gewesen. Das Problem ist natürlich, durch das, dass er so schnell zu errichten war, ist er natürlich in der Bauausführung natürlich mit vielen Mängeln behaftet gewesen, ist dann auch brüchig worden. Und man hat ja dann jetzt letztlich nach Jahren, hat man dann ja noch einmal eine Schutzhülle herumgesetzt, nicht? Also das, vielleicht die Bilder bekannt. Das ganze Ding ist 110 Meter hoch, besteht aus mehreren Segmenten, 145 Meter breit. Er schließt den Sarkophag nochmal ein, dass also nochmal so eine Schutzhülle darüber gesetzt ist. Und reicht jetzt einmal aus, dass also einige Jahrzehnte hier in Schutz da sein muss. Muss natürlich gewartet werden. Und der Sarkophag wird auch immer noch repariert. Also das heißt, man schaut immer noch, dass der Sarkophag geschlossen bleibt. Also das, weil dieses Kernmaterial bleibt also da, also so nach den Rechnungen, so circa 150.000 Jahre noch aktiv.
Aber diese Schutzhülle ist ja im Februar durch einen Drohnenangriff beschädigt worden.
Ja, das ist korrekt. Es ist eine Drohne, ist im hinteren Teil seitlich aufgeschlagen auf diese äußere Schutzhülle, hat die Schutzhülle durchschlagen, hat auch innen drinnen einen Kran, also sind zwei Kräne untergebracht in dieser Schutzhülle, die also für Reparaturen, Wartungsarbeiten am Sarkophag erforderlich sind. Das Glück war, dass diese Drohne sozusagen nur die äußere Hülle und diesen Kran beschädigt hat und ein paar Einrichtungen drinnen, aber es ist keine Kontamination ausgetreten aus dem Sarkophag. Das heißt, der Sarkophag ist geschlossen geblieben. Es wurde dann relativ rasch repariert und dann natürlich auch entsprechend überwacht, weil auch die IAEO natürlich, die Internationale Atomenergiebehörde, überwachtet diesen Raum und natürlich diese Anlage intensiv. Und damit ist eigentlich Glück gewesen, dass das System das tatsächlich ausgehalten hat. Natürlich, wenn stärkere Waffen eingesetzt werden würden, also mit höherer Sprengkraft und dergleichen, weiß man natürlich nicht, wie es dann ausgehen würde. Und vor allem, wenn also jetzt da noch mehr Radioaktivität emittiert werden würde, was dann passieren würde.
Wie generell gefährlich ist der Ukraine-Krieg für Atomkraftanlagen?
Ja, also da muss man, wenn kann man jetzt nur aus der Beobachtung heraus sagen, was bisher passiert ist. Und als Beispiel, also Saporischschja, wenn man das anschaut, das ist ja das energiestärkste Atomkraftwerk Europas. Dort haben wir 6 Reaktoren, die sind mittlerweile abgeschaltet, also sind kalt geschaltet. Man hat also 2022 bereits begonnen mit dem Niederfahren dieser Reaktoren, eben wegen der Kriegsbedrohung, weil es ist genau dieses Gebiet, wo die russischen Streitkräfte einmarschiert sind. Man fährt also diese Reaktoren herunter, das dauert natürlich, der Reaktor ist nicht von heute auf morgen abschaltbar, sondern das ist ein Prozess, der sehr lange Zeit in Anspruch nimmt, also man spricht da von Jahren, also es ist tatsächlich so, dass wenn ich wirklich niederfahren will, braucht das Jahre und Saporischschja muss beispielsweise immer noch gekühlt werden. Jetzt ist so, dass offensichtlich die russische Seite Interesse hat, die ja derzeit dieses Kraftwerk verwaltet, das möglichst sozusagen geschützt und gesichert zu haben und keine Emissionen zuzulassen. Also das heißt, also diese Kriegsparteien meiden die Angriffe auf Atomkraftwerke, weil natürlich die Konsequenzen auch im internationalen Kontext gesehen desaströs werden. Also wenn wir jetzt nur mehr einen Kernkraftwerksunfall auslösen würden, also einen GAU, einen größtanzunehmenden Unfall auslösen würden und da eine großflächige Kontamination auftreten würde, das hätte natürlich auch international keine Akzeptanz zu finden, wenn das aus kriegerischen Handlungen vorsätzlich vielleicht auch noch passiert wäre. Also man kann sagen, beide Kriegsparteien versuchen, die Atomkraft möglichst nicht anzugreifen, möglichst nicht das sozusagen als Waffe gegen das andere Land zu verwenden.
Mhm. Andreas, es heißt ja, dass es alle 25 Jahre einen Reaktorunfall gibt. Stimmt das?
Naja.
Weltweit gesehen.
Statistisch, sage ich jetzt einmal. Es ist aber vielleicht dahingehend, wir waren gerade in Vorbereitung für auch Film- und Drehaufnahmen für 25 Jahre Tschernobyl in der Kaserne in Vorbereitung und plötzlich hat uns also erreicht die nächste Katastrophe Fukushima. Und das war eben genau 25 Jahre danach, Statistik. Aber grundsätzlich dürfte etwas dahinter stehen.
Aber du warst ja auch in Fukushima in Japan im Einsatz.
Ja, die Aufgabe war da ein bisschen anders. Wir haben an und für sich eine Fluggesellschaft hier unterstützt. Das Personal hat ein bisschen Angst gehabt, wenn sie also hier in das kontaminierte Gelände in Japan hineinfliegen. Beim Anflug auf den Flughafen in Narita war also meine Aufgabe, ich war zweimal dabei. Wir waren da also auch einige Zeit lang im Einsatz. Und unsere Aufgabe war also beim Anflug auf den Flughafen hier Messtätigkeiten durchzuführen. Und wäre wirklich also in der Luft hier gerade auch durch die jeweiligen Witterungsverhältnisse eine radioaktive Wolke vorhanden, dann hätte man versucht, die zum Fliegen oder unter Umständen sogar gar nicht an den Flughafen anzulanden. Das war meine Tätigkeit beim Hinflug. Und danach war beim Rückflug eigentlich die dann Messungen direkt bei der Landung am Bugrad vom Flughafen, vom Flugzeug und also auch am Flughafen selbst, ob es hier Kontamination gibt. Und dann eben beim Rückflug alles, was in den Flieger hineingekommen ist, sei es Passagiere, sei es Catering und sei es eben Gepäck oder sonstige Stücke, wurde von uns abgespürt. Und wenn hier ebenfalls wieder ein gewisser Wert überschritten worden ist, mussten wir dekontaminieren. Das war etliche Mal der Fall. Ich weiß noch, ein Kleinkind hat da also an den Schuhen eine erhöhte Kontamination gehabt. Im Endeffekt war es dekontaminieren, aber das war abbürsten, abklopfen, abwischen. Und wenn dann der Wert wieder unter diesem vorgegebenen Wert war, dann hat also hier das Flugzeug betreten werden dürfen. So als Sicherheitsmaßnahme für das Flugpersonal und für den Flieger.
Mhm. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen. Also was kann man alles tun, wenn man kontaminiert ist? Mhm. Also abwischen oder was kann man machen?
Das wäre einmal die erste Maßnahme. Zunächst einmal versuche ich, mich zu schützen. Ja. Bei uns war es so, wenn wir in den Einsatz gehen mit Schutzbekleidung, ist die erste Dekontamination schon das richtige Ablegen der Schutzausrüstung. Denn wenn ich mir meine Schutzbekleidung so ausziehe, dass ich mich nicht selbst kontaminiert und die Kontamination außen auf der Hülle überbleibt, dann wurzle ich das zusammen, schmeiße es weg, entsorge es richtig und damit bin ich nicht mehr kontaminiert. Danach wird nachgemessen und dann werden Dekontaminationsmaßnahmen eben eingesetzt, durchgeführt. Und das ist dann schon so, von verstärkten Maßnahmen bis zur letzten Maßnahme unter Umständen Bekleidung wechseln, ausziehen, duschen und eine neue Bekleidung erhalten und die dann anziehen. Mhm. Wichtig dabei natürlich auch immer die richtige Entsorgung der Kontamination.
Mhm. Was kann man in der Bevölkerung tun, wenn wieder so etwas passiert?
Also man muss sagen, die österreichischen Behörden sind ja eben vor allem aus den Lehren von Tschernobyl sehr gut vorbereitet, was diese ganzen Pläne und Maßnahmen betrifft, die also der Bund und die Länder zu setzen haben. Also es gibt hier vorgesehene Interventionskräfte, es gibt da jährliche Übungen, wo also diese Szenarien durchgespielt werden. Es gibt einen intensiven Austausch dieser wesentlichen Blaulichtorganisationen und der entsprechenden Behörden, die darüber stehen. Letztlich geht es darum, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Behörde Folge leistet, genau das macht, was die Behörde dringend empfiehlt oder anordnet. Günstig ist natürlich, wenn man moderate Vorbereitungsmaßnahmen trifft und ein bisschen Verständnis für wenn es also zu einem Fallout kommt, wie man mit einem Fallout umgeht. Fallout kann man sich immer vorstellen wie Staub. Und ich setze einfach alle Maßnahmen, die ich gegen Staub setze. Das heißt, wenn Staubsauger zum Beispiel, glatte Oberflächen bei der Bekleidung, Regenschutzbekleidung, Augenschutz ist ganz wichtig. Also Alphastrahlen in Augen führen zu Erblindungen und so Dinge. Also das heißt, Augenschutz, Mundschutz, nicht inkorporieren. Ganz schlimm ist, wenn Radioaktivität, also Radionuklide in den Körper aufgenommen werden. An der Oberfläche kriegen wir es relativ leicht herunter. Das kann jeder auch behelfsmäßig machen. Das Wort Duschen mit Seifen ganz normal abwaschen, das funktioniert recht gut. Schlimm ist die Inkorporation und das muss dringend vermieden werden. Wir haben alle noch vielleicht die Pandemie in Erinnerung von Covid-19. FFP2-Masken, FFP3-Masken bieten sehr guten Schutz. Also einfach diese Standardschutzausrüstung, die dann die Behörde sowieso dann empfehlen und anordnen wird, die sollte man vielleicht auch bereits bevorratet zu Hause haben. Es ist nie ein Fehler, wenn man ein, zwei so Sätze hat, dass man sozusagen nicht die Zivilgesellschaft damit belastet, sondern das einfach selbst verfügbar hat. Bei den Lebensmitteln einfach konservierte Lebensmittel verwenden, die sozusagen vor dem Unfall schon abgepackt oder produziert gewesen sind. es gibt Möglichkeiten, das sind so Kleinigkeiten wie Käseproduktion. Wenn man Hartkäse produziert, kann man warten, bis die Abklingzeiten, also die Halbwertszeiten, also die Abklingzeiten, die Nuklide weit unter die Grenzwerte gebracht haben. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Aber wie gesagt, die Behörden haben da die entsprechenden Planungen, die sind sehr gut vorbereitet. Die Ministerien stimmen das sehr gut untereinander ab und Bund und Länder arbeiten da sehr eng zusammen mit den Blaulichtorganisationen. Das funktioniert in Österreich ausgezeichnet.
Die ABC-Abwehr hat ja ein großes Einsatzspektrum. Frage an beide, wie wird man eigentlich ABC-Offizier oder Unteroffizier? Andreas?
Ja, bei mir war es eigentlich einfach. Ich bin eingerückt bereits an der ABC-Abwehrschule, damit war mein Weg vorgegeben. Ich habe die 8 Monate damals ja noch gemacht und wurde eigentlich in allen 3 Richtungen ausgebildet, die möglich waren. Im Spürdienst, das ist diese Messtätigkeit, ABC-Aufklärung heißt es jetzt. Dann ist es eben die Dekontamination und es ist auch Rette- und Bergedienst, wie ich gesagt habe, nach Erdbebenkatastrophen. Und haben wir dann eigentlich entschlossen, eben dabei zu bleiben. Mir hat das sehr gut gefallen und habe dann aber die Spürrichtung eingeschlagen. Und ja, da sind die Kurse an und für sich auch freigegeben. Zunächst einmal die normale militärische Ausbildung und dann eben fachspezifische Kurse, die dann mit dem Zugskommandantenkurs im Endeffekt abschließen. Die normale Ausbildung mit der HUAG abschließt und dann bist du ausgebildeter Arbeitsabwehr-Unteroffizier.
Und bei den Offizieren?
Ja, es rennt eigentlich ähnlich. Also das heißt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man sich entscheiden kann, ABC-Abwehroffizier zu werden. Ich habe die Berufsoffizierslaufbahn dann ein bisschen später erst eingeschlagen. Es war dann, meine Entscheidung war einfach jene, weil mir diese ABC-Abwehr irgendwie gefallen hat. Es war damals ja nicht viel verfügbar. Also wir waren ja damals eher so schon ein bisschen im Aufbau begriffen. Aber es war nicht wirklich viel da. Aber es war ein absolut interessantes Thema, weil es eben sehr breit gefächert ist. Nicht wie der Andreas schon gesagt hat, wir haben ja mehrere Bereiche, die wir decken, nicht? Und die sind mittlerweile noch mehr geworden. Also die ABC-Abwehr ist sehr vielfältig, sehr vielseitig, bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten sozusagen der Entwicklung in dem System. Für mich war es einfach schön, so diese Elemente auch anführen zu dürfen, was die ABC-Abwehr-Truppe angeht. Ich war also sehr, mir das wahnsinnig taugt. Das war meine schönste Militärzeit, die ich als ABC-Abwehr-Kompaniekommandant verbringen konnte. Zumal man immer wieder Einsätze hat, die genau in diesen Bereich hineingehen. Also wenn ich denke, war natürlich international auf Erdbebeneinsätze und dergleichen, also Türkei und Taiwan und so, wo wir also mit der AFTRO eingesetzt waren, was auch unser Aufgabengebiet ist. Und dann natürlich hat es viele nationale Einsätze gegeben, also das geht vom Tunnelbrand, geht über Chemieunfälle in den Ländern, also in allen Facetten wird man da eingesetzt und vor allem, man kann das, was man erlernt hat, real einsetzen. So wie jetzt auch die Kameradinnen und Kameraden, die bei der Maul- und Klauenseuchebekämpfung tätig sind. Das sind so klassische ABC-Aufgaben. Das haben wir schon übrigens in den 70er Jahren auch schon gehabt. Und das heißt, man hat das militärische Selbstverständnis als ABC-Abwehrsoldat, auch das Erlernte real in den Einsatz zu bringen und das auch im Einsatz zu beweisen. Und das gelingt in der ABC-Abwehr eigentlich sehr gut. Und das hat mir immer gefallen, deswegen bin ich bis jetzt ABC-Abwehroffizier geblieben.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Herr Oberst Otto Strehle, Herr Vizeleutnant Andreas Dostal, vielen Dank fürs Kommen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.